the bubble is not as what it was in 2000 and not what it was in 1929. But it's kind of like halfway there.
Viele Investoren und Wirtschaftsinsider sind in großer Sorge aufgrund von hohen Bewertungen am Aktienmarkt, aber auch der expansiven Geldpolitik. Sie fragen sich im Zuge dessen, befinden wir uns schon in einer Bubble? Sind die Aktien völlig überbewertet und könnte es bald zu einer Blase kommen, die platzt? Wir haben uns mal angeschaut, was die Experten dazu zu sagen haben. Und wenn euch das gefällt, lasst doch gleich mal ein Like da, damit das mit dem Algorithmus auch funktioniert bzw. mehr Leuten geholfen werden kann. Der Aktienmarkt steht gerade bei historischen Höhen und trotz noch angeschlagener Wirtschaft, getrieben durch die historisch niedrigen Zinsen und den Unmengen an Geld, das zur Verfügung steht und irgendwo Platz sucht, an dem es nicht von der drohenden Inflation aufgefressen wird. Das geht sogar so weit, dass diskutable Produkte wie SPACs wieder einen neuen Frühling erleben und viele Investoren dort ihr Geld parken wollen. Kurz gesagt, ein Börsengang auf Steroiden ohne ein wirkliches Geschäftsmodell. Sehen wir hier schon einen übertriebenen Exzess an den Märkten?
I think this kind of crazy speculation in enterprises not even found or picked out yet is a sign of irritating bubble.
Alle versuchen irgendwie von den Märkten zu profitieren, obwohl wir in der echten Welt noch mitten in der Pandemie und im Lockdown leben. Wie passt das Ganze denn überhaupt zusammen? Und im Zuge dessen stellt sich bei immer mehr professionellen, aber auch privaten Anlegern ein unwohles Gefühl ein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer aktuelles Bauchgefühl zu der Lage ist und wie ihr mit der ganzen Thematik umgeht. Der Value Investor und der Founder von GMO Gratham sagt dazu Folgendes.
COVID. What you see is we have lost considerable strength in the economy. We have fewer people working, and we have a reduced stream of goods and services, and yet the price is much higher. So if you believe in market efficiency, which is wrong? Was it wrong before, or is it wrong now? But is it really justified that we have delivered a serious wound to the global economy, and the global stock market has gone way up?
Viele sind deshalb natürlich verständlicherweise verunsichert und fragen sich, wie kann ich mein Geld absichern bzw. meine Altersvorsorge vielleicht sichern? Denn es ist zu Recht zu fragen, ist das Ganze, was wir denn gerade sehen, überhaupt noch gesund? Diese Verunsicherung kann ich natürlich sehr stark verstehen und ob das Ganze jetzt kommt und in welchem Ausmaß, kann aber uns leider keiner verraten. Was wir aber mal tun können, ist ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario aufstellen, um uns dann gegebenenfalls proaktiv in den Markt zu positionieren. Doch schauen wir uns erstmal an, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, wo wir uns derzeit befinden.
It was an emergency situation with COVID mixed with a political situation to disperse a lot of money, and that's what we have, but it's not ending there because that's the new policy.
Mit dem Ausbruch der Pandemie standen wir natürlich vor einem sehr großen Problem und so auch die Regierung vor den ökonomischen Folgen dieser ganzen Krise. Damit musste man sich überlegen, okay, wie kann man einerseits die Pandemie eindämmen, aber auch die Wirtschaft am Leben erhalten. Und das hat man natürlich nur geschafft durch massive Staatshilfen. Diese können doch jedoch leider nicht so einfach aus der Staatskasse genommen werden, weil wir dort eh schon sehr klamm sind. Also hieß es Staatsschulden aufnehmen, was natürlich auch nicht optimal auf die lange Sicht ist.
Like debt at the end of the day, it's going to be one way or another. It's either going to be when somebody borrows and you're using that debt, is that going to produce productivity that money can be paid back in a way where, okay, it paid off in a productivity increasing way? Or is that not going to be paid off? And somebody's always going to pay, but it's going to be the bondholder. It's going to be the cash holder who is going to pay.
Denn wir kennen das Ganze wie im privaten Bereich. Wir können vielleicht mal Schulden aufnehmen, vielleicht auch mal anschreiben, doch irgendwann klopft jemand an und sagt, ey, ich hätte gerne mein Geld zurück. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es natürlich problematisch. Und dieser Schuldenzyklus muss natürlich dann irgendwann enden. Der Staat macht das Ganze so, dass er Anleihen ausgibt, um sich sozusagen finanzieren zu können. Jetzt muss nur irgendjemand diese Anleihen kaufen. Und aktuell werden viele dieser Anleihen entweder in Europa von der EZB oder in den USA von der Fed aufgekauft. Um das tun zu können, müssen diese Zentralbanken natürlich wieder frisches Geld drucken. Das erhöht natürlich ungemein den Druck auf die Währung, beziehungsweise immer mehr Geld steht zur Verfügung, damit eine stetige Entwertung des Geldes, umso mehr das Geld in den wirklichen Wirtschaftskreislauf einläuft.
When you get at the late part of that cycle, where you're creating a lot more debt and then you're monetizing it. That's near the end of a long-term debt cycle.
Und die Auswirkungen der Pandemie haben den Kreislauf einerseits nochmal bestärkt und auf der anderen Seite sogar beschleunigt. Und das Problem ist, wir befinden uns gerade schon im Ende des Schuldenzyklus. So haben die Mechanismen der Zentralbanken immer weniger Einfluss auf diesen Schuldenzyklus. Wie dieser Schuldenzyklus im Detail funktioniert, dazu verlinke ich euch mal ein Video von Ray Dalio, der das Ganze sehr gut und einfach im Detail erklärt. Ein Mittel, um diesen Teufelskreis zu zerbrechen, wäre es auf jeden Fall, die Zinsen zu erhöhen, um die Nachfrage nach den Anleihen wieder organisch sozusagen ins Laufen zu bringen. Das würde natürlich sehr schnell massiv andere Assetklassen beeinflussen, weil das Geld dann langsam mehr in sichere Anlagen fließt aufgrund des besseren Chance-Risiko-Verhältnisses. Und gerade bei den Aktien würde es ein großes Absacken zur Folge haben, wenn die Zinsen sehr stark ansteigen bei den Anleihen. Das lässt sich damit erklären, man hat zum Beispiel unsichere 5-6% am Aktienmarkt und würde man zum Beispiel im Anleihenmarkt jetzt 3-4% risikolos bekommen, dann würde sich das Chance-Risiko-Verhältnis, wie gesagt, verbessern bei den Anleihen und das Geld der großen Kapitalanleger würde vermehrt in die Anleihen fließen.
Rising interest rates start hurting financial asset prices. First, typically, they hurt bonds. Then they pass through and hurt stocks because still interest rates affect stocks. And when that starts to affect stocks, that's one thing. Maybe the stock market can correct 10 or 15% and the Federal Reserve can tolerate it.
So geht die Fed sogar von dem Szenario aus, dass der Markt gut und gerne mal auch 10-15% absacken kann. Derzeit ist die Lage aber so, dass die Zinsen niedrig gehalten werden, um solche Szenarien explizit zu vermeiden. Das Geld fließt also in die Aktienmärkte mit der Hoffnung auf mehr. Viele sehen die Rendite, aber das Risiko wird ein Stück weit ausgeblendet. Jeder Euro oder Dollar befeuert das Ganze. Und was ist, wenn der letzte Schein ins Feuer geworfen wurde? Was passiert, wenn die Hoffnung versiegt? Denn diese expansive Geldpolitik kann nicht auf Ewigkeiten durchgehalten werden, weil sie sich irgendwann in die Realwirtschaft umschlagen würde und wir eine sehr starke Inflation sehen würden. Die Folge könnten bis zu hin einer Hyperinflation sein, also einer sehr extrem starken Entwertung unseres Geldes, wie das in der Vergangenheit zum Beispiel in den 30er Jahren schon der Fall gewesen ist. Ray Dalio hat dazu folgende These. Das ist nur eine von vielen Thesen, die es da draußen gibt, aber Ray Dalio ist doch einer dieser Investoren, der einen sehr starken Einblick in die Wirtschaft, aber auch in einzelne Unternehmen hat. Deshalb sollte man sich diese Meinung definitiv mal anhören und dann für sich reflektieren, was man dafür für sich vielleicht adaptieren möchte.
A lot of new ideas, new technologies, new things come along and they make fabulous revolutions and they grow things. And that's great. But there's a tendency of investors to extrapolate the past and not pay too much attention to price. And when that happens, you start to emerge as somewhat of a bubble.
Nach Ray Dalio kann sich diese Problematik mit den Anleihen noch einmal potenzieren, aufgrund dessen, dass sehr viele große Institutionen sehr viel Geld in Anleihen halten und dort immer einen Realverlust aktuell in Kauf nehmen müssen. So könnte es sein, dass diese Altbestände loswerden wollen und dann nochmal die Problematik sich potenziert, weil irgendjemand neue Anleihen aufkaufen muss und da könnte aktuell nur die EZB einspringen bzw. die Fed. Das hätte natürlich zur Folge, dass die Inflation weiter steigt und unser Geld mehr entwertet wird. Welche Auswirkungen hat das Ganze jetzt auf den Aktienmarkt bzw. für uns Aktionäre? Nun ja, kurz oder lang müssen die Zinsen irgendwann mal wieder steigen. Das muss jetzt nicht heute oder morgen sein, aber es muss sein, um diese Hyperinflation langfristig zu vermeiden. Diese steigenden Zinsen sind dann wieder ein sehr wichtiges Maßstab für große Investoren, weil die dann ihr Geld dort parken müssen, was natürlich zu einem Absacken des Aktienmarkts zur Folge hätte. Einen kleinen Vorgeschmack, wie heftig das werden könnte, haben wir bereits in der Vergangenheit gesehen. Dort wurde vor kurzem nämlich die Anleihen der 10-jährigen Laufzeiten auf 1,6% wieder erhöht und das sorgte direkt für einen Abverkauf im Aktienmarkt, speziell im Tech-Bereich. Wir haben also erst vor kurzem gesehen, wie minimale Veränderungen eine sehr große Bewegung im Markt auslösen können. Auf der anderen Seite sagen selbst erfahrene Investoren wie Ray Dalio, dass die Lage mit den Anleihen derzeit recht kritisch ist.
You have, when you're holding a bond, that gives you no interest rate or a negative interest rate, and they're producing a lot of currency, and you're going to receive that. Why would you hold that bond?
Die unkontrollierte Schuldenanhäufung plus die Nutzung der Instrumente zur Stabilisierung führen laut Ray Dalio und Bridgewater zwangsläufig dazu, dass wir uns in eine Depression bewegen. Das Ganze wird dann erst wieder enden mit einer Umstrukturierung der Schulden. Dafür müssen A. Unternehmenspleiten stattfinden, B. eine Umstrukturierung der Schuldenverträge und oder eine Inflation kommen. In dieser Depression würde es auch weniger darum gehen, jetzt hohe Renditen zu erwirtschaften, sondern versucht einfach nur ein Stück weit sein Portfolio abzusichern bzw. die Kaufkraft zu erhalten. Und das natürlich so lange, bis der Markt sich wieder ein Stück weit erholt bzw. die Anleger rationaler agieren. Deswegen sind gerade viele große Investoren dabei, ihr Portfolio ein Stück weit marktneutraler aufzustellen bzw. gegen hohe Verluste abzusichern. Dazu wird dann versucht, von den Marktteilnehmern natürlich das Marktrisiko zu reduzieren, das Kreditrisiko auf ein Minimum runterfahren, aber auch das Kreditrisiko zu reduzieren und die Hebelwirkung zu eliminieren, um neutral gegen Inflation und Deflation aufgestellt zu sein. Stellt sich die Frage, warum sollte man das überhaupt tun? Und dazu eine sehr schöne Aussage von unserem allerliebling Warren Buffett.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are.
Warum das so wichtig ist, lässt sich mathematisch relativ einfach erklären. Wenn wir bei unserem Portfolio einen Verlust von 10% haben, müssen wir schon wieder 11% gewinnen, um auf Break-Even zu kommen. Haben wir bereits 50% verloren, dann müssen wir 100% zurückgewinnen, weil bei 50 würden wir nur bei 75 unserer Ausgangsposition landen. Wenn wir sogar 90% des Portfolios verlieren würden, müssten wir sage und schreibe 900% Rendite machen, um erstmal wieder Break-Even zu sein. Je tiefer der Kurs fällt oder unser Portfolio, desto überproportional müssen wir wieder einen Gewinnzuwachs erwirtschaften. Das Ganze ist aber meistens nicht in ein paar Tagen wieder geschehen, sondern kann bis hin zu Jahren dauern, was natürlich dann auch erstmal ausgesessen werden muss. Klar, in der jüngsten Vergangenheit wie 2020 im März war ein sehr schneller Einbruch und eine sehr schnelle Erholung zu sehen. Aber in der Vergangenheit hat man auch schon öfters gesehen, dass das nicht immer so der Fall sein muss. So war es zum Beispiel in Japan, dass der Index in den 90er Jahren sehr stark eingebrochen ist und erst wieder in der kürzlichen Zeit, also fast über 30 Jahre, sich mehr oder weniger seitwärts bewegt hat und nicht wirklich erholen konnte. Deshalb muss man sich fragen, habe ich überhaupt die Zeit und die Kraft, das Ganze langfristig durchzuhalten oder befinde ich mich schon am Ende meines Investmentshorizonts, beziehungsweise habe ich vielleicht Wünsche, Träume und Ziele, die ich mir in näherer Zeit erfüllen möchte. Darum ist es wichtig, darauf zu achten, was passieren könnte, um gegebenenfalls reagieren zu können. Denn wenn das Ganze erstmal anläuft oder schon in dem Moment ist, dann ist es meistens sehr schwer, noch rational zu agieren. Sicher können wir nur sagen, dass es nie gut ist, alles auf eine Karte zu setzen, sei es Aktien, Kryptos oder sonstige Assets. Wer zum Beispiel nur in eine Assetklasse investiert, sei es zum Beispiel Aktien, muss in solchen Umbruchphasen definitiv eine dicke Haut mitbringen. Und es bringt nichts erst im Moment, das festzustellen, ob man das kann oder nicht, denn dann ist es meistens schon zu spät für den Shift.
The most important thing is to know how to diversify well. And what I mean by that is to go beyond just the traditional 60-40 stock bond mix or even the same countries. And to broaden that diversification.
Also sollte man sich explizit mal in diese Lage reinversetzen, wie fühlt man sich denn mit so einem Portfolioverlust? Kann man das Ganze wirklich mental durchstehen, wenn man sich da in die Situation reinversetzt? Kann man mit solchen großen Verlusten wahrscheinlich nicht umgehen, dann kann es Sinn machen, einen Mix aus verschiedenen Assetklassen zu nehmen, um sich möglichst marktneutral im Markt zu positionieren. Bei diesem Video geht es bei weitem nicht darum, Panik zu machen oder irgendwie einen Crash herbeizurufen, sondern das Bewusstsein dafür schaffen, dass ein gut diversifiziertes Portfolio nicht bedeuten muss, dass man nur in Aktien investiert, sondern gegebenenfalls auch in einen Mix aus unkorrelierten Assetklassen, um einen sehr starken Wertverlust zu reduzieren, um so dann natürlich den Werterhalt möglichst gut zu haben und die Aufholphasen zu verringern. Natürlich sind solche Einschätzungen von Ray Dalio oder anderen Experten natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise für das eigene Portfolio muss man das Ganze nochmal diversifiziert betrachten. Im zweiten Teil nächste Woche werden wir uns dann mal anschauen, welche mögliche Lösungsansätze Ray Dalio oder auch andere Experten geben, um gegebenenfalls in solchen Marktsituationen entspannt durchzukommen und den Werterhalt des Portfolios aufrechtzuerhalten. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram @talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Satz warme Ohren gibt.